vom Himmel hoch. Elfriede zog das Wägelchen mit der Tageszeitung über das Kopfsteinpflaster des Marktplatzes. Es war kurz vor 4 und ziemlich kalt. Sie hob den Kopf und schnupperte. Es roch nach Schnee. Sie lächelte. In einigen Tagen war der 24. Vielleicht gab es dieses Jahr eine weiße Weihnacht. Selten hier in der Südpfalz. Sie schnupperte wieder. Der frische Geruch nach Schnee hatte sich etwas verändert. Es war eine neue Note dazugekommen. Es roch nach unvorsichtigen Fingern an heißen Plätzchenbackblech. Sie stopfte die Tageszeitung in die Briefkästen des Mehrfamilienhauses und wechselte die Straßenseite. Der Geruch wurde mit jedem Schritt stärker. Sie hob den Kopf. Ein lebensgroßer Weihnachtsengel schwebte über ihr. Weiß gekleidet, mit großen, blustrigen Flügeln und einem goldenen Stern in der rechten Hand. Die linke hob er ihr entgegen, als wolle er ihr Halt gebieten. Die Handfläche war schwarz verbrannt. Sie starrte nach oben, kniff die Augen für einen kurzen Moment fest zusammen und blinzelte dann zwischen den Wimpern hindurch in den dunklen Nachthimmel. Der Engel war immer noch da. Und plötzlich wusste sie, was dieser Engel von ihr wollte. Sie sollte Frieden schließen, Frieden mit ihrem Sohn, den sie an die Luft gesetzt hatte, als er vor 3 Jahren mit dieser Frau nach Hause gekommen war, dieser schwarzen Frau aus Afrika, deren Haut die gleiche Farbe hatte wie die linke Handfläche des Engels. Elfriede hatte das nicht gewollt, sich nicht vorstellen können, dass es Liebe sein sollte. Die will doch nur dein Geld und einen deutschen Pass, hatte sie ihrem Sohn vorgeworfen und war prompt nicht zur Hochzeit eingeladen worden. Elfriede nickt dem Engel sachte zu. Sie würde den beiden ein Päckchen mit Weihnachtsgebäck schicken und um Verzeihung bitten, Frieden schließen, gerade rechtzeitig, bevor im Frühjahr ihr erstes Enkelkind zur Welt kommen würde. Sie hob kurz die Hand wie zum Gruß und machte sich auf den Weg. Friede auf Erden. Kurz darauf bog das orangefarbene, dreirädrige Pritschenfahrzeug der Stadtreinigung um die Ecke. Der Fahrer hielt an den Mülleimern der Fußgängerzone an, sprang aus der Fahrerkabine und schüttete den Müll auf die Ladefläche. Es war Zeit für eine Zigarettenpause und er fingerte den letzten Glimmstängel aus der zerknautschten Packung. Er reckte seinen schmerzenden Rücken und bog den Hals weit nach hinten, als er das Feuerzeug anschnippte und sah den Engel. Reglos starrte er auf diese unwirkliche Gestalt, die in 4 oder 5 Metern Höhe über ihm schwebte. Fluchend ließ er dann das glühend heiße Feuerzeug fallen, bückte sich und kühlte seinen verbrannten Daumen im Schnee. Vorsichtig sah er wieder hoch. Er starrte auf die weiße Gestalt mit der schwarzen Hand, und plötzlich erinnerte er sich an die Situation gestern Nachmittag, kurz vor Feierabend. Herr Schwarz, der Leiter der Abteilung, hatte in die Fächer aller Außendienstmitarbeiter ein Formular gelegt mit der Info, dass eine Stelle im Innendienst zu besetzen sei und Bewerbungen ab sofort möglich wären. Als Schwarz das Zimmer verlassen hatte, hatte er schnell alle Formulare wieder eingesammelt und zerrissen. Er selbst wollte diese Stelle haben, sein Rücken machte nicht mehr mit und er hatte endlich die Chance auf einen bequemen Job mit gleichzeitiger Beförderung gesehen. Jetzt schämte er sich. Er war ein mieser Kollege. Er senkte den Blick, bückte sich, hob das angesenkte Feuerzeug auf und warf es zu dem Müll auf der Ladefläche. Dann schlug er kurz mit der Faust auf die Pritsche, reckte sie dann gen Himmel dem Engel entgegen. Gleich in der Mittagspause würde er sein eigenes Infoblatt in den Kopierer stecken und allen Kollegen ins Fach legen. Friede auf Erden. Gestern Abend war der Nikolausmarkt auf dem Marktplatz zu Ende gegangen und die ersten Zugfahrzeuge schoben sich über den knirschenden Schnee, um die Standhäuschen anzukoppeln und abzutransportieren. Sepp hat es schon rückwärts rangiert und die Anhängerkupplung perfekt unter die Deichsel platziert. Schnell kurbelte er, bis der Anhänger eingerastet war. Er schob sich hinter das Steuer und fuhr an. Perfekt steuerte er das Gespann durch die engen Gassen, die die restlichen Häuschen bildeten. Als er in die Marktstraße einbog, nahm er die Kurve etwas zu eng. Im Rückspiegel konnte er erkennen, wie die Außenkante des Markthäuschens, das er zog, über die komplette Seite einer schwarzen Limousine schrammte. Verflucht! Sepp hatte einen kurzen Moment gebremst, sich dann umgesehen und fast automatisch wieder Gas gegeben. Niemand hatte sein Missgeschick bemerkt und er wollte nach Hause. Es gab so viel zu tun heute und so eine Unfallaufnahme dauerte doch schrecklich lange. Sepp bremste abrupt. Das Licht der Scheinwerfer hatte nur kurz eine weiße Gestalt am Nachthimmel gestreift und er beugte sich weit über das Lenkrad nach vorne, um besser nach oben sehen zu können. Dieser Engel, der dort oben schwebte, hielt ihm seine schwarze Hand entgegen. Sepp schluckte. Er war nüchtern ausgeschlafen und nicht unterzuckert und sah einen Engel vor sich, ganz deutlich und klar. Sepp atmete tief durch, nickte kurz und zog sein Handy aus der Hosentasche, um die Polizei anzurufen. Der erste Impuls zur Unfallflucht war verflogen. Das war nicht anständig. Sowas machte man nicht. Friede auf Erden. Die beiden Polizisten, die bald darauf aus dem blau-weißen Fahrzeug stiegen, bewegten sich völlig synchron. Sie schauten nach oben, rissen die Augen auf, ließen ihre Unterkiefer nach unten klappen. Im fahlen Licht des Wintermorgens war inzwischen zu erkennen, dass das weiße Gewand einfach nur ein Nachthemd war und dass das weiße Gebluster, das eben noch wie große Flügel ausgesehen hatte, ein zartfädiges Stoffgebilde war. Der goldene Stern aber blieb ein goldener Stern, gefaltet aus glänzendem Goldpapier. Nur der einzelne braune Filzpantoffel am rechten Fuß wollte nicht so recht ins Bild passen. Tja, Sie sagen, hä? Sollte das hier nicht eine kriminelle Kurzgeschichte werden? Natürlich. Oder glauben Sie etwa an Engel? Karl Georg und seine Gattin Elisabeth wohnten im zweiten Stock des Jugendstilhauses in der Marktstraße. Sie waren seit 32,5 Jahren verheiratet und jetzt war die Ehe sehr plötzlich zu Ende gegangen. Natürlich war es Elisabeth aufgefallen, dass Karl Georg seit einigen Monaten mehr auf seine Ernährung achtete und dass er sich öfter rasierte und sogar freiwillig zum Friseur ging. Die neue Krawatte in seinem Schrank hatte sie sofort bemerkt und dass er seine schwarzen, guten Schuhe putzte, bevor er mit seinem Freund Kurt zum Angelwochenende aufbrach, blieb ihr auch nicht verborgen. Nach diesen Wochenenden lagen immer seine zwei besten weißen Hemden im Wäschekorb. Wie ungeschickt von Karl Georg. Elisabeth war vielleicht etwas naiv, aber eher die gutmütige Variante, nicht die doofe. Sie sah sich das alles eine Weile an und beschloss dann zu handeln. Vielleicht lag es an ihrer Leidenschaft für Kriminalromane, dass ihr die Lösung des Problems durch eine Scheidung gar nicht in den Sinn kam. Sie würde als Karl Georgs Witwe sehr nett von seiner Pension leben können und sah nicht so ganz ein, warum sie noch länger darauf warten sollte. Karl Georg bügelte die guten Hemden selbst. Er konnte sie ja schlecht drum bitten, wenn er zum Angeln fuhr. Es war kein Problem, das neue Bügeleisen gegen das alte, das mit dem angescheuerten Kabel, auszutauschen. Sie hatte einige Wochen auf die Reparatur gewartet, die ihr der Gatte versprochen hatte, dann aber kurzerhand ein neues gekauft. Lange Zeit noch rechnete er ihr diese schreckliche Verschwendung vor, obwohl er selbst mit seiner neuen Flamme mindestens drei Bügeleisen bei jedem ihrer Liebesdiener verfraß. Elisabeth sah sich das schon eine Weile mit an. Dies tat sie jetzt auch mit dem Bügeleisenkabel. Ein bisschen würde sie noch nachhelfen müssen mit der Nagelfeile. Das sah dann schön durchgescheuert aus und nicht präpariert. Als Karl Georg losgegangen war, um neue Köder zu kaufen, haha, wie passend, sie wusste genau, dass er seinen guten Anzug aus der Reinigung holte, knipste sie in allen Räumen der Wohnung die Lichtschalter an und drehte dann eine Sicherung nach der anderen heraus, bis das Schlafzimmer im Dämmerlicht lag. Aha. Sie wusste nicht viel über Strom, aber sie hatte schon einmal zugesehen, wie Karl Georg eine Sicherung mit einem Kupferdraht repariert hatte. damals, als es die jedes Mal raushaute, wenn sie die neue Mikrowelle einschaltete. »Ist das denn nicht gefährlich?« hatte sie ihn gefragt. »Ach was«, hatte er sie angefahren, »das ist nur, bis ich eine stärkere Sicherung gekauft habe.« Das tat er irgendwann. Das Drahtstück ließ er vorsichtshalber im Stromkasten liegen. Für alle Fälle. Dieser Fall war jetzt eingetreten. Elisabeth hatte sich schon länger überlegt, ob diese alten Porzellanschraubsicherungen nicht gefährlich waren und gegen einen komplett neuen Verteilerkasten getauscht werden sollten, aber der Geiz ihres Gatten hatten eine solche Investition nicht zugelassen. So ein Pech. Damit der Kupferdraht dort blieb, wo er hingehörte, wickelte sie die Sicherung samt Draht in ein Stück Alufolie, bevor sie sie in den Porzellanmantel zurückschob. Dann schraubte sie vorsichtig alles wieder an seinen Platz. Alles lief wie geplant. Naja, fast. Elisabeth lag schon im Bett des Gästezimmers, in das sie schon vor einiger Zeit umgezogen war. Zum einen, weil der gute Gatte schnarchte, zum anderen, weil er auch bei größter Kälte mit offener Balkontür schlief. Elisabeth brauchte Wärme. Im ehelichen Schlafzimmer gab es die nicht mehr, nicht mal im Sommer. Sie konnte hören, wie er das Bügelbrett aufklappte. Er versuchte zwar ganz leise zu sein, aber das charakteristische Quietschen war eindeutig, wenn man so konzentriert horchte, wie Elisabeth es gerade tat. Es ging ganz schnell. Karl Georg war schon im Nachthemd und lauschte, bis er die Tür des Gästezimmers hörte. Elisabeth ging zu Bett. Jetzt war er vor Überraschungen sicher. Er hatte eine kurze Weile gewartet, bis das Licht der Heizanzeige des Bügeleisens verlöschte und fasste dann mit der linken Hand kurz auf die glatte metallische Unterseite des Geräts. Der Krampf, der durch seinen Körper rauschte, presste die Hand fest auf die heiße Fläche, polterte quer durch sein Herz und riss ihm dann die Beine weg. Karl Georg war schon tot, als er das Bügeleisen fallen ließ, hinterrücks aus der Balkontür und über die niedere Brüstung stürzte und dabei die komplette Schlafzimmergardine mitnahm. Er selbst blieb in den beiden Stahlseilen der Weihnachtsbeleuchtung hängen, die quer über die Straße gespannt waren. Die Gardine verhedderte sich in der eisernen Fahnenmasthalterung der Hauswand und bauschte sich weit über ihm im leichten Wind dieser eisigen Nacht. Der kitschige Weihnachtsstern aus Goldpapier, den Elisabeth jedes Jahr wieder ins Fenster des Schlafzimmers hing, hatte sich in einem Gardinenröllchen verfangen und baumelte jetzt knapp unter Karl Georgs rechter Schulter. Die linke Hand, schwarz verbrannt, lag direkt auf dem oberen Stahlseil auf, wie zum Gruß gehoben. Ja, manchmal gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, die vielleicht nur wie ein Weihnachtsengel aussehen. Aber wer daran glaubt, kann trotzdem seinen Frieden finden und seine ganz persönliche Weihnachtsgeschichte erleben.